Ja, Valentinstag, was ist denn das wieder? Man sagt, es ist eine Erfindung von den Blumenläden, damit sie mehr Umsatz machen im Winter, weil niemand Blumen will. So hat man Männer motiviert. Wenn man historisch schaut, geht es ein bisschen weiter zurück. Der Valentinstag kommt eigentlich ursprünglich vom heiligen Valentin. Der heilige Valentin, der hat im Jahr etwas vor 300 gelebt. Ich weiß nicht mehr genau wann, 200, vielleicht irgendetwas. Und das ist ein Irgendein, ich bin jetzt sicher, ob es ein Bischof war oder einfach ein normaler Kirchenverantwortlicher, irgendwo in der Kirche etwas. Und er hat in unerlaubter Weise Trauungen gehalten. Und zwar in selber Zeit war es verboten, wenn ein Soldat sich verheiraten darf. Ein Soldat war für den Krieg da, aber sicher nicht zum Heiraten. Und er hat gesagt: Nein, das ist mir gleich, wenn ein Soldat heiraten will und eine Frau hat, soll die heiraten und ich heirate die. Er ist gestorben wegen dieser Meinung, ist dann umgebracht worden irgendwann. Das war normal hier, wenn du dich rebelliert hast gegen das Gesetz, hat es nicht einen Buß gegeben, sondern gerade einen Mord. Und im Jahr 400 und krumm hat der Papst dann gefunden, der Typ müssen wir heilig sprechen, was der denkt, das ist gut gewesen. Und so hat man sich jeweils am 14. Februar erinnert an den Mann, der gesagt hat, Heirat ist wichtig und man solle allen das gewähren. Nachher 1960, 1970 umeinander, könnt ihr Wikipedia nachlesen, ist der Papst gekommen, das haben und hat gesagt, du, der ist gar nicht so heilig gewesen, den tun wir wieder entheiligen. Und es ist dann wieder vorbei gewesen, und dann hat die Allgemeinheit, vor allem die Blumenläden, gesagt, nein, komm, das führen wir weiter, eine wichtige Tradition. In der Kirche sind viele verhaftet geblieben. Viele Kirchen haben an diesem Tag die Liebe gefeiert, weltweit. Das ist eine ganze Bewegung, wo man vor allem die Liebe feiert. Und dann ein Schlüssel ist entstanden am Valentinstag, wo man eine Brücke anhängt. Dann Karten schreiben sowieso. X Millionen Karten werden geschrieben an diesem Tag. Heute mehr digital, früher noch manuell. Auf jeden Fall, die Bewegung ist geblieben. Und in vielen Kirchen tut man an diesem Tag auch Ehepaar segnen. Es ist so wie der Tag, Erinnerungstag an das Ehepaar und an die Ehe ist. Und aus dem Grund also, habe ich gesagt, schon letztes Jahr hat es angefangen und das Jahr wieder, hey, komm, an dem Tag soll es ums Thema Ehe, Mann, Frau und so weiter gehen. Ja, das ist ein bisschen der Vorspann, warum wir heute da stehen. Und heute geht es ein bisschen um das Thema eben Mann und Frau. Und ich finde es noch schwierig zu erklären, es ist so umfassend, so viel. Und du kannst sagen, was du willst, du hast immer Leute, die sagen, ja, aber. Im Fall, das stimmt, toll. Ein Bild, das vielleicht hilft, um was es geht, ist aus dem Thema Elektronik ganz einfach. Wir haben Männli und wir haben Weibli. Logisch soweit. He? Und interessant ist, am besten fließt der Strom, wenn Männli und Weibli komplett zusammenpassen. Es ist einerseits schön, dass das zusammenpasst, es geht heute nicht um das, sondern es geht vor allem darum, dass dann der Strom fließt, dass dann etwas passiert, weil das ist irgendwie einfach perfekt, das sitzt, man kann auch Männli und Männli zusammentun und Weibli und Weibli, der Strom fließt nicht gleich. Und woher das kommt, das möchten wir heute ein bisschen anschauen miteinander. Es ist ja interessant, dass die ganze Thematik Mann, Frau, was ist Mann, was ist Frau, sich immer mit dem Zeitgeist mitbewegt. Also wären wir jetzt zu der Römerzeit, von mir aus in Pompeji, man würde ganz anders über die Thematik reden. Was ist ein Mann, was ist eine Frau, was ist ein Kind, als wir heute darüber reden. Nur schon vor 30 Jahren, ich war dabei im Appenzellerland, hat man anders über die Frauen geredet als wir heute. Dazumal, man kann es sich nicht mehr vorstellen, haben die Frauen nicht dürfen abstimmen im Appenzellerland. Es war ein No-Go. Und die Schweizer mussten kommen und sagen, Appenzeller, jetzt hört auf, so dumm du, jetzt müsst ihr. Wenn man dort Frauen gefragt hat, sind die Mehrheit der Frauen gesagt, das ist okay so, es passt. Es hat gar nicht so eine Rebellion gegeben, so gross. Kanton Zürich viel stärker, gibt gute Filme zu dem Thema übrigens. Aber im Appenzellerland ist das gewesen, ist doch normal, wo ist das Problem? Und so verändert sich Sachen und ich finde es gut, wo wir heute stehen, gell? Aber ich merke, immer wieder Geschichte ist das eine und Situation ist das andere. Und jetzt haben wir zwei Extreme. Die einen sagen, wir müssen mit der Zeit gehen, möglichst an der vordersten Front sein und das ist die Wahrheit. Und andere sagen, nein, wir müssen die Bibel nehmen und nur selbst ist die Wahrheit. So wie sie es hier gemacht haben, ist genau richtig. Ich glaube, beides hat einen Kern von der Wahrheit drin, aber beides kann verfänglich sein. Ich glaube, die göttlichen Wahrheiten sind Wahrheiten, die bleiben bis heute. Aber ich glaube, dass die Zeit anders ist als hier. Und die grosse Spannung ist darin, immer wieder einen Weg zu finden. Und meine einzige Antwort darauf ist, die Bibel, das Wort Gottes führen und sagen, Gott, was bedeutet das in der heutigen Zeit? Die Bibel hat keine Antwort über einen Computer, wie du es benutzen und wie nicht. Da kannst du noch so Details suchen, du findest es nicht. Aber du kannst den Computer nehmen und dein Verhalten und die Bibel nehmen und sagen, welches Prinzip gilt da? Und so ähnliche ganz viele Themen. Früher war es normaler, wir können noch weiter zurückgehen in die Zeit von der Steinzeit. Da war es normal, dass der Mann ist jagen und die Frau in der Höhle gehockt ist und dort irgendwie das Feuer gemacht hat. Das war dort die Norm. Es gibt Ausnahmen, haben wir herausgefunden, aber das war die Norm. Es ist heute nicht mehr nur die Norm, dass der Mann am Arbeiten ist und die Frau daheim ist. Die Frau geht auch gerne arbeiten, was auch gut ist. Ist nicht falsch. Aber was sind die Wahrheiten, die sind? Was ist das, was Gott gesetzt hat und was bedeutet das für die heutige Zeit? Und da möchte ich ein bisschen trainieren und etwas ist recht offensichtlich, finde ich. Und zwar, wenn wir im 1. Mose schauen, das ist vorne in der Bibel, und das ist ja die Geschichte, die Gott Mann und Frau gemacht hat oder das ganze Umfeld, so wie er hat wollen. Erst nachher ist die Sünde reingekommen und darum fasziniert mich die Geschichte von Anfang an immer wieder. Weil das ist so, wie Gott gedacht hat. Und nachher haben wir angefangen mitmischeln und der Feind auch noch und dann hat es angefangen, ein Chaos zu werden. Und dann ist es immer schwierig herauszufiltern, was ist jetzt da drin Sünde, was ist Wahrheit, was ist gut. Aber ganz am Anfang finden wir extrem viele Sachen, die Gott drin gesetzt hat. Und interessant ist, zuvorderst vorne heisst es, 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 18, heisst es, nein, Vers 27 jetzt. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Also, das heisst, Gott hat ein Abbild von sich gemacht. Ein Spiegelbild. Und er hat ein Spiegelbild gemacht als Mann und Frau. Interessant finde ich daran, er hat nicht einfach den Mann gemacht und sein Abbild. Er hat auch nicht nur die Frau gemacht, sein Abbild. Nein, Mann und Frau gibt es Abbild. Ich weiss, das ist manchmal ein bisschen provokativ. Ja, Gott als Vater und Mann ist keine Sache, aber als Frau, komisch. Es gibt Bücher, die haben das so beschrieben. Ich will nicht über das Thema gross diskutieren, aber interessant ist, dass Mann und Frau zusammen das Abbild Gottes geben. Es ist nicht nur das Männliche, das Gott ausmacht. Aber auch nicht nur das Weibliche, gell? Aber irgendwie in dem inne ist etwas, was Gott ausmacht. Und ich glaube, das ist das, was der Lukas am Anfang aufgegriffen hat. Wenn Mann und Frau zusammen ist oder mit dem Stecker schaut, fängt etwas an, an die greifen und zusammenspielen, wo eben die Liebe ausmacht. Wo etwas ist, wo du nicht kannst beschreiben, wo ein Geheimnis ist. Das liegt in dem Miteinander inne. Das ist das Erste, was wir sehen, wenn wir vorne die Bibel anschauen. Es geht dann aber relativ bald weiter, wo der Schöpfungsbericht noch etwas genauer kommt. Die Juden denken dem Kreis, das heisst, sie erklären schnell eine Zusammenfassung und dann gehen sie tiefer drin, wie das genau ist. Und in dem tiefer drin haben wir im Kapitel 2 einen weiteren Satz, der auch ganz bekannt ist, wie das mit Mann und Frau gelaufen ist. Und dann heisst es im Vers 18 dort, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Oder dass Adam alleine ist, oder der Mensch. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Der Vers hat in den letzten 50 Jahren, x Diskussionen gegeben. Ja, aber das geht doch nicht. Was soll das? Wie kann man auch nur? Ja, da kann man wirklich diskutieren. Ich möchte mal etwas zeigen, einfach mal ganz neutral dran an und sagen, also, schauen wir mal an. Der Mann ist geschaffen worden aus Erde. Die Frau ist geschaffen worden aus einem kostbaren Körper. Der Mann ist etwas Totem gemacht worden. Die Frau ist etwas Lebendigem. Der Mann ist allein gemacht worden und allein gesetzt worden. Die Frau ist von Anfang an in der Beziehung gesetzt worden. Das sind Unterschiede. Es ist spannend, das ist einfach verschieden. Und das Spannende ist übrigens, vor allem für euch Frauen mal zu sagen, die erste Kritik an der Schöpfung, die Gott selber macht. Er hat die Schöpfung gemacht, sagt ihm, es war gut, es war gut, es war gut und so. Und kaum hat der Mann geschaffen, sagt er, es ist nicht gut. Nicht, der Mann ist nicht gut, gell? Also nicht falsch verstehen. Aber er hat gesagt, es ist nicht gut. Nein, es langt nicht. Da fehlt etwas. Eben die Ergänzung, der Mann allein ist nicht gut. Und ich als Mann kenne, dass ich allein ist wirklich nicht gut. Ich bin froh, dass ich nicht lange allein wohnen musste. Das hat nicht gut ausgesehen, wie ich gewohnt habe. Wir kommen ja drauf. Wir Männer ticken ein bisschen anders und wir denken nicht immer gleich. Uns sind andere Sachen wichtig. Ja, gleichzeitig glaube ich, dass ein Mann, so verstand ich die Bibel, geschaffen ist, eine Frau geschaffen ist, ganzheitlich. Da ist ein Körper geschaffen worden, ein Geist, eine Seele. Und ich merke, ich kann nicht den Körper trennen vom Geist. Das ist übrigens aus der griechischen Zeit kommt das. Die Griechen haben gemeint, wenn sie den Körper ganz abstreifen und nur noch im Geist leben, dann sind sie richtig Mensch. Ist übrigens auch in der fernöstlichen Religion ähnlich. Man versucht, dass ein Unbekannter findet, losgelöst von jeder Emotion, losgelöst von jedem körperlichen Gefühl und dann bin ich richtig. Ich glaube, es ist eine Verirrung von dem, was Gott gemacht hat. Gott hat uns als Körper, Seele und Geist gemacht und gesagt, hey, das gehört alles zusammen, das ist eins. Und wir sollen als Ganzes miteinander leben. Das heisst konkret, das Maße, wo ich bin, hat einen Einfluss von meinem Körper, hat einen Einfluss in meine Art, wie ich bin. Ganz offensichtlich bei der Frau. Nehmen wir das Thema Brüste. Frauen haben Brüste, sieht man. Bei den Männern sieht man es nicht. Wir haben auch nicht so Brüste. Übrigens, Brüste sind nicht da primär wegen uns Männer, sondern primär zum Ernähren. Etwas ganz Spannendes. Brüste sind gemacht worden, dass man einen Mensch ernähren kann, voll und ganz. Ist alles da. Ich finde das etwas Faszinierendes. Ein Mensch kann überleben, nur indem er angedockt ist bei meiner Mutter. Ja, Männer haben das nicht. Also das ganze Thema Versorgen, komplett können versorgen, ist nicht in unserem Denken hinein. Wir haben das nie erlebt oder werden es auch nie erleben. Es ist so, okay, schön. Interessant ist aber aus der Forschung auch, der Männerkörper ist etwas ganz anderes als Frauenkörper. Man hat herausgefunden, dass Männerkörper viel besser Schläge einstecken und Schläge austeilen können. Die Muskeln sind so gemacht, dass die sich einfacher erholen und weniger Schaden davon tragen, wenn sie Schläge überkommen oder Schläge austeilen. Frauen sind nicht für das gemacht. Ja, ist vielleicht wichtig zu sagen. Männerkörper vertragen Angriff besser. Es ist stabiler gemacht. Es ist nicht so ungefähr, dass wir im Sport zwei Kategorien haben, Männer und Frauen. Das kommt von dem, dass Männer einfach sportlich meistens überlegen sind als Frauen. Natürlich können wir einen mittelmäßigen männlichen Sportler nehmen und eine gute frauliche Sportlerin, und die ist besser. Es gibt eine Überschneidung. Aber der beste Mann ist immer besser als die beste Frau. Das ist körperlich einfach so gegeben. Also wenn wir jetzt in das Thema Unterschied Mann und Frau gehen, gell, als Zwischenbemerkung. Nicht jede Frau ist so. Nicht jeder Mann ist so. Aber die Norm, das Grand, läuft in die Richtung und der Unterschied ist offensichtlich im Grossen und Ganzen. Zum Beispiel, wenn man redet zum körperlichen Mann oder zu dem Mann, der Körper ist, er ist gemacht worden, zum in einem gewissen Sinn Kraft haben, zum Wettkampf haben, zum einander zum Gewinnen. Das ist typisch Mann. Er will stark sein. Und das ist etwas Gutes. Weil, früher zumindest, heute auch nicht mehr gleich, der Stärkste überlebt. Das war normal hier. Hey, wenn du im Winter überleben wolltest, wo es kalt ist, hast du dich darum kämpfen, etwas erringen und machen. Es hat nichts genützt, wenn du einfach hocken geblieben hast und gewartet hast. Das ist eine Errungenschaft der heutigen Gesellschaft. Und da meine ich genau die Veränderung. In der heutigen Gesellschaft musst du nicht mehr der Stärkste sein. Du musst dich nicht beweisen und körperlich gekämpft haben, damit du der Mann bist. Das hat es früher gegeben. Aber was heisst das heute? Wie gehen wir um heute mit dieser Thematik? Nicht mehr, der Mann muss arbeiten und die Frau daheim bleiben. Das ist nicht mehr normal heute. Es ist nicht mehr gleich nötig. Aber was macht Sinn und wo macht es keinen Sinn? Wie gehen wir um? Es hat tatsächlich ganz viele Forscher gegeben, die haben gesagt, Männer sind intelligenter als Frauen. Es sind übrigens Männer, die es gesagt haben, nicht Frauen. Wieso sie das gesagt haben? Sie haben herausgefunden, der Mann hat proportional aufs Körpergewicht, also wenn Mann und Frau gleich schwer sind, nehmen beide 70 Kilo, hat der Mann 100 Gramm mehr Hirnmasse als die Frau. Interessant ist aber, wenn man das Körpergewicht aufrechnet bei einem Rind, ist es noch grösseres Hirn. Einfach zum Verstehen, dass Hirnmasse, nein, das ist jetzt nicht das, was die Intelligenz ausmacht. Ich finde, ein Theologe hat eine spannende Aussage gemacht und gesagt, Mann und Frau sind gleichwertig, aber andersartig. Gleichwertig, aber andersartig. Der Satz, glaube ich, trifft sehr gut. Und ich versuche, oder nachher mir, im zweiten Tag kommt ein Zerreiner dazu, auch ergänzen, um auch die weibliche Seite zu zeigen. Ich kann nur die männlich bringen. Wir versuchen euch wirklich zu zeigen, was ist für ein Schatz verborgen, dem Mann sein, im Frau sein. Und wir schaffen das nicht in einer halben Stunde alles zu bringen. Wir haben x Themen durchgeschafft. Ich habe ein ganzes Gestell voll, also einfach ein Regal voll, nur zu diesem Thema Bücher. Ich darf es gerne auswählen, auslehnen. Aber es gibt viel zu sagen und es ist nur ein Abriss, den ich heute bringen kann. Also, wir sind stehen geblieben, der Unterschied. Und der Vers von, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist und ich mache Kilfin. Und an dem Kilfin hängt man sich immer auf den Moment. Kilfin, also bitte sehr. So eine Dienerin sein. Und dann sehr oft gibt es noch Männer, die gehen so mit ihren Frauen. Bring mir noch schnell, mach noch schnell, rum meine Socken auf, du noch kochen für mich und. Das hat nichts mit Kilfin zu tun. Sondern das ist eine nicht wertschätzende Art vom Liebsten, die uns anvertraut ist. Aber das heisst nicht Kilfin, überhaupt nicht. Nein, das Wort Kilfin, fangen wir zuerst an dem Ecken an, heisst, dass der Mann unkomplett ist. Dass der Mann hilfsbedürftig ist. Er kann es allein nicht. Ja, Kilfin heisst, dass er hilflos ist und dass er Hilfe braucht. Das ist mal so die Basis. Es geht noch weiter, das Wort Kilfin. Das Wort Kilfin kommt in der Bibel an verschiedenen Orten vor. Und interessant ist, praktisch immer, nicht ganz, aber praktisch immer, dass Gott der Helfer ist. Eine der besten Stellen ist der Psalm 70. Dort heisst es, Gott ist mein Helfer. Das gleiche Wort, wie die Frau ist die Helferin oder der Helfer vom Mann. Das heisst, Gott macht etwas. Das heisst nachher, Gott ist mein Helfer und mein Retter. Also mit dem Hilf heisst es, auf ein Level umbringen, wo man allein nie könnte. Es ist etwas, wo man miteinander etwas passiert, das allein nie gächte. Hilfe hat viel zu tun, dass eine grössere Macht kommt und eingreift. Also da das Wort Hilfin zu meinen, es sei eine Handlangerin, ist wirklich verkehrt und nicht im Sinn, wie Gott geredet über das, wie er die Wörter gewählt hat, die Bibel über das Thema. Sondern Hilfin ist etwas, das höher ist, das grösser ist, das machtvoll ist, das die Möglichkeit hat, zum helfen, wie man es selber nicht mehr kann. Es hebt sich in ein anderes Bild hinein. Aber es ist eine andere Rolle als der Mann. Wir merken da wieder, es ist ein Wechselspiel da. Es ist wieder, Mann ist da und Frau kommt dazu und ergänzt. Es ist nicht, die Frau ist allein da. Es heisst nicht, die Frau ist da und kann es allein nicht, sondern das ist ein Mann. Und die Frau hat im Urding hinein, sie kommt dann später, ein paar Verse später hinein, hat die Frau das Bedürfnis, will beim Mann sie mit dem Mann zusammen sein. Das ist trainiert gelegt, tief ins Herz hinein. Auf die Beziehung ausgelegt. Wir Männer haben das nicht gleich aus dem Herzen hinein. Und das ist vielleicht ein von den Gründen, warum Frauen manchmal nicht verstehen, dass wir jetzt nicht so auf Beziehung und Schwätzen aus sind. Dass wenn die Frage kommt, wie hast du es heute gut, haken dahinter und erledigen. Und die Frau meint mit dieser Frage etwas ganz anderes. Sie will sagen, erzähl mir, was du erlebt hast. Ja, gut, super, danke. So ein Missverständnis ist typisch. Und ganz normal und macht nichts, aber man darf davon lernen. Wir Männer sind vom Typ her fokussierter. Ich bringe es an einem Beispiel, ganz praktisch im Alltag. Der Satz, hey Schatz, unser Auto ist kaputt. Wenn die Frau am Mann das sagt, sagt der Mann, was hast du angestellt? Hat der Motor tönt? Hat es tönt? Oder hast du eine Platte? Oder geht die Türe nicht? Hast du einen Schaden? Was ist es? Er überlegt und denkt als Mann und weiss nachher ganz genau, was man muss flicken, nur schon vom Zuhören und was man daraus machen müsste und wie man die Lösung findet für das Problem. Das ist Männerdenken. Frauendenken sagt, der Mann kommt, hey Schatz, unser Auto ist kaputt. Ist eigentlich eine Information, du, ich flick's nachher. Die Frau hört, oh nein, morgen habe ich abgemacht mit der und übermorgen sollte ich das machen und dann das. Und dann kommt nachher dieses und wie bringen wir eigentlich jetzt den Kuchen nachher dorthin? Und das geht nicht. Frauen können so vernetzt denken. Wir Männer, wir können fokussiert denken. gleiche Satz, total unterschiedlich. Natürlich gibt es Differenzen. Es gibt Männer, die denken manchmal noch ein bisschen, ich sage jetzt femininer, in diesem Bild gesprochen, und es gibt Frauen, die denken maskuliner. Aber als Grundsatz sehen wir wirklich so Sachen, wo Frauen viel mehr in Beziehung und vernetzt denken, wo die Männer viel besser fokussiert und klarer denken. Klarer fokussiert, also einfach nacheinander denken. So. Wo die Frauen so viel, ich habe eine Mitstudentin gehabt, die hat immer gesagt, weisst, Frauenhirn ist ein Spaghetti-Topf. Wenn du anfängst zu ziehen, hast du alles nachher draussen. Ich glaube, ja, und Männer sind vielleicht eher ein Hörnli-Topf. Du kannst so viel rausschöpfen, wie du willst. Interessant ist, im Neuen Testament kommt die ganze Thematik Mann-Frau zum Vorschein, und ein Vers möchte ich heute noch ein bisschen rauslupfen oder rauszeigen, und zwar aus dem 1. Petrus 3. Der Petrus bringt einen Satz, der mich fasziniert, weil er eine Tiefe hat bis, ich weiss nicht wo, hin, einfach über das Thema Mann-Frau. Ich lese ihn noch einmal vor. Dort heisst es, 1. Petrus 3, Vers 7. Ebenso sollen die Männer verständnisvoll sein im Umgang mit dem schwächeren Geschlecht, dem weiblichen. Und die Frau ehren, denn auch sie haben Anteil an der lebensspendenden Gnade, so wird euer Gebet nichts im Wege stehen. Also nochmal. Ebenso sollen die Männer verständnisvoll sein im Umgang mit dem schwächeren Geschlecht, dem weiblichen. Mal bis dahin. Mit dem schwächeren Geschlecht. Und da sehe ich jetzt schon, nein, sicher nicht, die Frau ist doch auch stark. Was soll das? Ich glaube, ja, die Frau ist auch stark. Und doch glaube ich, dass das Wort ein bisschen zu kurz greift, wenn man sagt, mit dem schwächeren Geschlecht, dem weiblichen. Wenn man es wörtlich anschaut, genau, heisst es nämlich nicht mit dem schwächeren Teil der Frau, sondern mit dem schwächeren, im Griechischen heißt es mit dem schwächeren Gefäß der Frau. Die Frau ist schwächere Gefäß. Und ich habe zwei Bilder. Männer, sei Dank, dass ich das bekommen habe. Auf die einen Seite ein Bierhumpe, auf die andere Seite ein gefaked Porzellantassli. Und es ist interessant, welches von diesen beiden ist stabiler. Wir testen es heute nicht, wie es nicht mir gehört. Aber das da kann man gut ein bisschen abstellen, wo man da feiner muss umgehen. Das ist filigraner, dünnwandiger, zerbrechlicher, in dem Sinn schwächer. Ja, meine Großeltern haben auch so Porzellangeschirr gehabt, oder so ähnliches. Als Kind ist mir wie Porzellan vorgekommen, so muss ich sagen. Und das hat man nur an gewissen Tagen für genommen, was ganz speziell war. Und dann hat man das gegeben, und nicht nur so, sondern mit dem Unterteller, da passt ein Teller dazu, dann ein Silberlöffel. Und dann ist man so angeguckt, und das war also wirklich pickfein gewesen. Und nur dann hat man das dürfen nutzen. Und dann hat man ganz vorsichtig das müssen trinken und dann so, weißt du, ein bisschen Finger rauf und so. Dann hat man das richtig so, wie geht das korrekt? Was ist da richtig? Und man ist ganz vorsichtig umgegangen. Man hat dann eben das so genommen, wieder angetan, das sind mit Teller reinlupfen. Egal. Aber einfach bitte korrekt und ganz sauber. Es ist zerbrechlich, man geht fein mit um. Am Stammtisch gehst du mit so einem Bierhumpen nicht so damit um. Überhaupt nicht. Da nimmst du die Finger an, hebst du, trinkst einen rechten Schluck. Da siebst du ein bisschen. Interessant ist bei dem Tassli, wenn du einen heißen Tee einfüllst, spürst du relativ schnell draussen, dass ein heißer Tee drin ist. Wenn du da kaltes Bier einfüllst, ist außen immer eine Aussentemperatur. Es geht einen Moment, bis dann da auch einmal ein bisschen kühler wird da außen. Aber dann sollte das Bier eh schon getrunken sein. Ja, das schwächere Gefäß hat viel mit wertvoll zu tun. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Vase. Und das ist übrigens eine chinesische Vase, ich glaube 250 Jahre alt, habe ich gelesen. Und die Vase ist für 55 Millionen versteigert worden. Nicht, weil man die Vase stabil ist und stark und kräftig und man kann sie irgendwo im Bau und Hobby posten. Nein, die ist ganz fein und zerbrechlich. Die ist ganz filigran. Das Wertvolle macht es aus, weil es fein ist. Weil es kostbar ist. Weil man kostbar muss damit umgehen. Darum ist es wertvoll. Weil, wenn man das ein bisschen Rauch anlangt, ist es kaputt. Und das macht es kostbar. Das Kostbare macht es aus, wie es eben gerade schwach ist. Es macht es besonders, es macht es schön, es macht es wertvoll. Ich sehe bei Mann und Frau genauso die Unterschiede. Oder wir haben miteinander darüber geredet und austauscht. Wir sehen, dass Frauen oft dünnwandiger sind. Ja, wir nennen es emotionaler, einfach gesagt. Gefühle kommen schneller raus. Das, was im Herzen ist, spürt man schneller bei einer Frau als bei einem Mann. Eben, die Antwort ist ja und nein, ist gut. Da kommt nicht so viel vom Herz über. Da spürst du nicht so, was drin ist. Man sieht es auch nicht. Beim richtigen Porzellan siehst du im Fall durch, ob etwas drin ist und wie viel. Das ist so dünn. Und Frauen sind genauso, man spürt ganz schnell das Herz der Frauen. Sie schaffen es extrem schnell, Nähe zu schaffen. Anderen ein wohliges, ein Daheimsgefühl zu geben, wo andere sagen, hey, da fühle ich mich angenommen. Da spüre ich dich, das tut so gut. Geht übrigens auch Männer so. Wir fühlen uns bei Frauen nah und angenommen. Das ist etwas Gutes. Und es ist schön, dass wir nicht müssen Stärke bieten, der Frau gegenüber. Und sagen, schau mal, wie stark das ich bin im Vergleich zu dir. Sondern, dass wir dürfen, auch wenn wir klobig sind, nah hingehen und fein sein. Es hat ganz viel Wertvolles in dem Schwächeren hinein. Schwachsein ist für mich eine Stärke. Es ist nicht eine Schwäche. Schwachsein ist eine Stärke und da könnte ich jetzt noch ganz viel sagen, ich muss da abkürzen, um die weiteren Sachen bringen. Wir Männer sind eher anders. Ich habe schon geredet vom Kompetitiven, vom Willen gut sein, Willen stärker sein, Willen beweisen und so weiter. Das sehen wir schon bei Kindern. Mädchen, wenn du einen Ball gibst, spielen die miteinander Ball spielen. Buben, die nehmen den Ball und streiten, wer den Ball am besten ins Goalie trifft. Das ist einfach so drin. Also, es gibt nachher die Frauen, die sagen, ja, gehen doch jeder mit so einem Fußball, dann haben wir auch den Ruhe auf dem Wissen. Nein, es geht darum, zu schauen, wer ist schneller, wer ist besser. Das haben wir Männer, wir möchten das. Wir möchten schauen, wer besser ist. Und das ist nicht falsch. Ich weiss, das heutige Schulsystem redet oft davon, von, ja, man muss Konsens finden und miteinander und so. Ja, wir sind so weit heutzutage, dass man manchmal so sagt, die Mädchen sind die besseren Buben. Schade, wirklich schade. Wir verpassen es zu merken, was bei den Männern ein Typus Mann ist und was da verborgen ist und was für Gaben und Stärken da sind. Masi heisst nämlich, ich kämpfe. Aber es heisst nicht, ich kämpfe gegen, sondern ich kämpfe für. Ich kämpfe für etwas. Ich setze mich ein. Ich bleibe nicht auf dem Sofa sitzen. Ich kämpfe für die, die ungerecht behandelt werden. Ich kämpfe für meine Familie, ich kämpfe für meine Liebe, ich kämpfe für meine Ehe, ich kämpfe dafür, ich stand auf und es ist mir nicht egal. Und wir Männer lieben es, wenn wir aufgestanden sind und mit einem Sieg heimkommen. Das ist etwas Gutes. Und ich glaube, es ist gut, wenn bereits Kinder dürfen lernen, dass sie dürfen im guten Sinn kämpfen. Und dass sie dürfen im guten Sinn interagieren mit anderen. Und ich glaube, beide Seiten dürfen lernen, dass, was es heisst für seinen Typ. Ja, also kurz zusammengefasst, ich sehe die Unterschiede. Und der Petrus bringt das so schön, ebenso sollen die Männer verständnisvoll sein im Umgang mit dem schwächeren Geschlecht. Eben anfangen das schätzen, das ehren und merken, wie wertvoll das ist, weil das können wir nicht bieten. Ich glaube, wir müssen es auch nicht. Aber wir dürfen lernen und sagen, das ist einfach gut, dass du emotional bist. Es ist gut, dass du schöner bist. Es ist gut, dass du dir, was auch immer. Das kommen wir nachher an Praxissachen. Und dann geht es nämlich weiter in dem Ganzen. Ich überspringe einen kleinen Teil im Vers und heisst es, so wird eurem Gebet nichts im Wege stehen. Ich bin dort noch nicht durch. Aber ich finde es ganz spannend, dass der Umgang von uns Männern mit unseren Frauen einen Zusammenhang hat mit dem Vater im Himmel und dem Gebet. Also anscheinend, wenn ich das nicht anfange wertschätze, haben meine Gebete nicht die gleiche Wirkung. Da steht etwas im Weg, konkret. Und wenn ich das anfange wertschätze, die Andersartigkeit, die Schwachheit der Frau, steht meine Gebete nicht mehr im Weg. Ich lasse das einfach mal offen, weil ich da jetzt auch noch nicht alle Antworten habe. Aber da ist ein Zusammenhang, was mit meinen Gebeten passiert und wenn ich mit meinem nächsten Umgang, mit meinem Anvertrauten, wenn ich mit Frauen umgehe. Also sind wir da nicht ganz, meines hat keinen Zusammenhang zwischen Gott und dem Miteinander. So wie wir miteinander umgehen, hat es irgendwie einen Zusammenhang. Wie genau müssen andere auslegen, das weiß ich auch noch nicht. Okay, als Abschluss in dem Sinn oder als Doppelpunkt möchten wir euch einfach 7 ganz Praxistipps geben, wo man sagt, das hilft in dem Umgang miteinander auf beide Seiten, nicht nur auf die eine Seite. Und da wird Serena mich ergänzen, vor allem von der femininen Seite her. Ich kenne sie zwar, aber sie kann ihre Sachen besser formulieren als ich. Danke vielmals, dass du da mitmachst. Also, Tipps haben wir als Folie da drin, könnt ihr reinschauen, wenn ihr ja. Der erste Tipp, hey, lebt dein Mann-Sein aus, lebt dein Frau-Sein aus. Frauen, ihr seid schön und das ist gut. Lebt das aus. Zeigt, dass ihr schön seid, macht euch schön. Eure Schönheit ist eine Gabe, die man nicht verstecken, sondern man darf es ausleben. Und auf die andere Seite, wir Männer, ja, wir lieben es, wenn wir arbeiten dürfen. Das erfüllt uns. Das macht uns stolz, das macht uns, das gibt uns das, was wir brauchen. Es macht Sinn, wenn wir dürfen das machen und wir Raum haben für das. Und in dem Sinne, so dass Mann sein, Frau sein, einfach als angehängte Klammerbemerkung, fang an, die nächste Generation prägen über das. Sprich junge Männer, Buben, das Mann zu. Das zeigen, was sie gut gemacht haben. Hey, sag, hey, super Mann. Oder, hey, ist das, bist du eine schöne Frau? Bist du eine gute Frau? Was auch immer. Sprich Männer und Frauen, Jungen, das zu, dass sie dürfen merken, das ist einfach gut, wenn sie es ausleben. Es ist okay, wenn man zu Tränen kommt. Darf man. Als Frau ist ganz gut. Mann darf das auch. Aber lassen wir das. Ja, zweiter Punkt. Genau, ist das das? Nein. Ja, zweiter Punkt. Entdeckt Verantwortung. Nachschauen, genau wie ich es formuliert habe. Fang an, deine Verantwortung übernehmen. Im Sinn von, hey Männer, wir haben den Auftrag von stark sein und damit heisst es auch manchmal sich davor stellen und sagen, ich schütze meine Frau, ich schütze die Frauen und mich. Verantwortung übernehmen. Dass eine Frau kann sagen, hey, ich fühle mich sicher an deiner Seite, ich bin nicht so zerbrechlich, ich habe nicht Angst. Mit dir zusammen bin ich stark. Und auf die andere Seite, Frauen, hey, ermutigt eure Männer. Sind ihre Stärke Hilfe, die sie selber nicht sein können. Und es hat oft zu tun mit du. Ich brauche dich. Kann ich mit dir? Hey, super. Schau mal. Stärke, Hilfe, ermutigen sie. Nein, das ist noch nicht der nächste. Mhm. Der dritte Punkt. Bist du machtbewusst von deinen Worten? Ja, ihr Frauen sind extrem begabt mit Worten. Sind ihr bewusst, was das heisst? Wir Männer, wir sind sehr begabt mit Schweigen. Sind euch bewusst, wir müssen uns bewusst sein, was für eine Macht Schwiegen hat. Weil Schwiegen macht die Frauen verrückt. Sie sind gemacht zum Kommunizieren. Und wir schneiden ihnen eigentlich das, was sie haben, ab. Aber was heisst jetzt mit Wort umgehen machtvoll? Oder ja, Serena, erzähl mal.
Also, ich bringe einfach ein Beispiel, einfach so ein bisschen in den Alltag hinein. Es gibt es ja oft, dass mal wieder alle gleichzeitig irgendetwas wollen und da gerate ich doch häufiger mal in ein Fahrwasser, das wohl nicht so gut ist. Genau. Und das ist mir am folgenden Beispiel so bewusst geworden. Wenn nämlich alle schreien, dann rutsche ich in die Polizistenrolle und sage noch schnell, mach jetzt das so und das machst du besser so und nein, das ist nicht gut und dort besser noch etwas anders machen. Und ich komme in das rein, wo ich nur noch sehe, was man jetzt alles verbessern muss, damit alles einigermaßen gut bleibt oder sich sogar noch ein bisschen verbessert. Genau. Und ich sehe gar nicht mehr, was eigentlich gut ist. Ich sehe das wertvolle Gute gar nicht mehr in dem rein. Und einmal bin ich verschrocken, da hat das Kind mir am Abend gesagt, Mami, heute habe ich alles falsch gemacht. Da habe ich gedacht, oh, okay. Ja, genau, das will ich nicht auslösen. Und das ist so ein Beispiel, wo ich merke, wow, die Worte haben Macht. Ich will das lernen. Ich bin immer noch dran. Also das ist ein riesen Lernprozess. Aber ich möchte doch Ermutigerin sein. Ich möchte doch das Gute sehen in meinem Mann, in meinen Kindern, in meinen Mitmenschen. Ich möchte das hervorlieben, sage ich mal, oder vorbringen, wo Gott gut in sie eingelegt hat. Und nicht jeden Tag wieder eins auf den Kopf geben, hey, das ist noch nicht gut und das musst du noch besser machen. Genau, das möchte ich lernen und ich weiß, dass es mit Jesus möglich ist.
Die Macht, die plötzlich so ein Gefäß kaputt machen kann, ist faszinierend. Aber eben auch die Macht, die das Gefäß aufbauen kann, wie sie Rainer jetzt erzählt hat. Vierter Punkt, dem anderen seinen Freiraum lassen. Betonung auf sein Freiraum. Ja, der Mann hat gern Freiraum, wie Arbeiten, Hobby oder auch Freunde, aber übrigens Frauen auch. Und meistens sind es nicht nur die gleichen Sachen. Also Freiraum lassen zum Telefonieren, zum im Badzimmer sein, zum Freundinnen treffen, zum Shoppen. Ich merke, wenn man da den Freiraum lässt, auch wenn ich es nicht verstand, wächst etwas Wertschätzendes, was mich fasziniert. Aber Serena, da kennst du auch etwas.
Also da kenne ich ganz viel. die Arbeit von Christian war am Anfang wirklich ein bisschen mein Feind gewesen, meine Konkurrenz. Weil die Arbeit hat mir eigentlich meinen Mann weggenommen, sozusagen. Oder eben viel mehr Stunden, als ich eigentlich gefunden hätte. Genau, und dann gibt es ja auch noch Freundschaften oder Hobbys. Und da habe ich mir da hab sehr schwer getan, wenn ja sonst schon viele Abenden besetzt sind mit irgendwie Sitzungen, dass man dann, dass er dann auch noch in den Ausgang gehen soll, weil jetzt sollte er doch einmal noch daheim sein. Genau. Das war mein Lernprozess gewesen. Ich glaube, da bin ich unterdessen recht gut unterwegs. Genau. Weil Gott hat mir da wie die Augen geöffnet. Er hat mir wie gezeigt, dass es ihm gut tut, um ihn frei zu setzen. Um ihm Freunden ermöglichen, weil das ist etwas, was ich ihm nicht geben kann. Ich kann nicht sein bester Freund sein. Da braucht er jemand anderes dazu. Und so hat Gott mir das wie aufs Herz gelegt, dass ich ihn stärken in dem. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich muss keine Angst haben, dass ich zu kurz komme. Weil der Gott ist mein Versorger und nicht der Christian. Genau, er muss mich nicht versorgen. Und Gott ist mein Versorger und er schaut auch, dass ich genug Zeit habe mit meinem Mann. Genau, das habe ich wirklich erleben, wenn ich versorgt bin, in dem Loslassen, in dem Freiraum geben. Und letztendlich, glaube ich, habe ich einen besseren Mann daheim, wenn ich ihm den Freiraum gelassen habe, als wenn er einfach daheim hocken bei mir.
Und verstehen das nicht falsch, es geht nicht nur um die Ehe in dem Punkt. Es geht auch darum, einfach ganz allgemein Mann und Frau sein. Es macht manchmal Sinn, an einer Männerrunde die Männerrunde zu lassen. Oder an einer Frauenrunde die Frauenrunde zu lassen. Es ist manchmal gut, dürfen unter sich sein, den Freiraum zu lassen. Auch der nächste Punkt, vergeben und versöhnen. Oder, ich habe es formuliert, die Folie gerne, immer wieder vergeben, genau. Hey, das ist etwas, das einfach dazugehört. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, wir Männer werden Frauen nie komplett verstehen. Und ihr Frauen werden uns Männer nie verstehen. Ich glaube, ihr könnt 80 Jahre geheiratet sein und auch dann verstehen ihr die Männer nicht. Und die Frauen nicht. Das wird nicht der Fall sein. Wir können etwas anderes. Wir können einander lieben. Das heisst, versucht den anderen nicht zu verstehen, sondern zu lieben. Und mit dem Lieben heisst immer wieder am anderen auch vergeben. Und sagen, ich komme zwar nicht raus, ich vergib dir oder ich habe Fehler gemacht, tut mir leid. Es gehört dazu, immer wieder mir sie eingestehen, ist falsch gewesen. Ich habe es gut gemeint, falsch gemacht. Du hast es gut gemeint, falsch gemacht. Es ist normal. Darum sagt ja der Epheser so schön, der Paulus schreibt dort, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Ja, jeden Tag muss man manchmal dran stehen und sagen, tut mir leid. Du, ist okay, wird Abend, ist Zeit zum Vergehen. Es gehört dazu, das ist tägliche Business. Immer wieder einander vergehen. Es wäre falsch, wenn ihr nichts vergeben habt. Dann habt ihr entweder nichts geschwätzt oder ihr wisst nicht, was ihr an Daten habt. Sechster Punkt. Nutzt deine Sexualität nicht als Waffe oder dein Mann sein, deine Frau sein. Egal, ob geheiratet oder nicht geheiratet, du kannst deinen Charme spielen lassen. Und das kann man als Waffe nutzen. Man weiss genau, wie mit Männern ticken als Frauen und kann es so ein bisschen einnehmen. Und als Männer wissen wir ganz genau, was die Frauen schauen und wir können es ein bisschen spielen lassen, dass die Frauen Freude bekommen. Nutzt das nicht als Waffe. Und auf die andere Seite, wenn du geheiratet bist, nutzt dein Zurückhalten von Sexualität nicht als Waffe. Auch das kommt immer wieder vor, zu sagen, nein, lieber nicht jetzt. Wie soll ich sagen, die Frauen haben oft mehr durchhalten will als Männer in diesem Punkt. Aber auch das ist ein No-Go. Zu meinen, man kann das ausspielen, über, als Macht für andere zu nutzen. Der letzte Punkt, siebte Punkt, sieben vollenden das Ganze für heute. Betet füreinander. Der Schlüssel für den Umgang miteinander ist Gott selber. Er hat uns gemacht, er hat Mann und Frau gemacht, er versteht beide. Und wie gut, wenn wir mit Gott über die andere Person reden können, was er immer daraus machen kann. Aber suchen wir ihn als Schöpfer von uns beiden Typen Und er kann zu unseren Herzen reden. Serena, das ist auch eine Geschichte oder ein Erlebnis.
Ja, also ich liebe zu beten. Und ich merke einfach, wie Gebet etwas bewirkt. Nicht, dass jetzt der andere genau so dann wird, wenn ich bete. Aber wenn ich in einem Konflikt oder mit Leuten, die ich nicht mag, oder wo irgendetwas ist, zuerst zu Gott gehe und darum bete, dann verändert sich etwas. Mal verändert die Situation, mal verändert es wirklich der andere, oft verändert es mich selber und meine Herzenshaltung zu den Leuten, wo ich sie plötzlich gerne bekomme. Also mein Mann, den ich nicht gerne bekomme, den habe ich, den habe ich schon gern. Genau, aber ich meine so grundsätzlich, ich bin fasziniert, was es bewirkt, wenn ich es zuerst mal Gott angebe. Genau. Und darum ist er für mich einfach die beste, erste Anlaufstelle. Und er hilft mir auch, um den anderen, mein Gegenüber, mit seinen Augen anzuschauen. Und das ist etwas ganz Wertvolles.
Ja, das sieben Praxistipps einfach für euer Leben im Umgang mit Mann und Frau. Es gibt massig zu viel zu sagen. Wer möchte, einfach kurz vier Ausschnitte aus dem Büchergestell, vier rausgeschnappt, vier Bücher, ganz unterschiedlich. Für die Männer eher ein Männerbuch, was heisst Mann sein für den König? Oder Mann und Frau aus christlicher Sicht, das finde ich ein super Grundlagebuch von einem Theologen. Oder zwei Praxisbücher, auch daraus ein paar Beispiele heute gebracht, vom, das ist Johannes Hartl, Mann, die Kunst, eine Frau zu lieben, die Kunst, meinen Mann zu lieben. Die richtig ganz viele Bücher. Also wer will, darf gerne vorbeikommen, die Bibliothek bei mir auslehnen. Es lohnt sich, um so Sachen zu lesen. Wir möchten heute Morgen gerne euch mitnehmen ins Gebet nehmen. Und zwar einerseits für die Menschen um euch herum. Ihr werdet Menschen um euch haben, zum Beispiel Ehen, Freundschaften, aber auch Einzelpersonen, die verwirrt sind, die sagen, du, wie lebe ich Mann, wie kann ich Frau sein? Oder die sagen, du, die Ehe geht gar nicht oder denen geht es gut. Und dass wir einfach jetzt jeder im Stillen für die Leute um dich herum, für die einstehen vor Gott. Einfach jeder im Stillen kann beten und sagen, hey, schau dieser Ehe oder schau dem Mann, schau dieser Frau, wo jetzt hinkommt. So rund 30 Sekunden im Stillen einstehen. Und nachher würden wir dann bitten, die Ehepaar aufzustehen. Und wir möchten euch einfach noch segnen, ganz bewusst am Tag und euren Segen so sprechen. Aber zuerst die Stille soll einfach jeder für sich Gott die Leute anheben, die er vor Augen hat.